Hallo. Zu Beginn ein kurzer Hinweis. In dieser Podcast-Folge thematisieren wir Suchtverhalten und Suizid. Wenn du auf diese Themen sensibel reagierst, höre diese Folge vielleicht besser nicht. Oder nicht allein. Hilfsangebote findest du beispielsweise bei der Telefonseelsorge 0800 111 0111. Pass bitte gut auf dich auf. Und jetzt geht's los.
You are an excellent chef, but you are also a piece of shit.
Fuck brunch!
Fantastisch. Was für ein Einstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind und seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien? Because you don't shit where you eat. Ja, willkommen nochmal zu einer neuen Folge. Das waren wunderbare Zitate. Ich muss mich direkt freuen.
Das stimmt. Und bevor wir auflösen, zu welcher Serie diese Zitate gehören, muss ich leider einen kurzen Nachklapp zur allerersten Folge nachreichen. Und zwar, unsere erste Folge ging ja um Night Country. Ich hoffe, ihr habt sie gehört. In diesem Sinne, welcome back zu unserem Podcast. Und ich hab das Intro verkackt bei der allerersten Folge. Ich habe nämlich damals unseren Podcast, ich habe ihm einen falschen Titel gegeben. Damals hieß er Schon gehört. So heißt er aber gar nicht. Er heißt Schon gesehen. Aber ich finde, unser Claim sollte demnächst oder ab sofort heißen Schon gesehen, schon gehört.
Ja, absolut, genau. Daran lag es, glaube ich, auch. Weil wir hatten uns den ja schon überlegt. Also wir hatten den Hashtag für den Podcast, bevor wir die erste Folge aufgenommen haben. Und ich glaube, weil es halt auch, also ist ja auditiv so ein Podcast, ne? Aber nein, ihr seid hier bei Schon gesehen. Und ihr bleibt auch bei Schon gesehen.
Korrekt.
Wundervoll doch eigentlich, so ein erster netter Versprecher zur ersten Folge.
Das macht uns beide entweder wahnsinnig sympathisch oder mich konkret wahnsinnig doof. Naja,
nein.
Egal.
Nein, 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 nein. No negative self-talk. No, 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 no.
Okay, du hast
okay,
recht.
Okay, lösen wir auf, um welche Serie es geht. Es geht dieses Mal um The Bear, King of the Kitchen, Season 1. Wir sagen es direkt, wir haben die zweite Staffel noch nicht geguckt, wohlweislich, damit ihr könnt also, was Season 2 angeht, total entspannt sein. Da werden keine Spoiler passieren, wie immer. Season 1 solltet ihr vorher gesehen haben, weil das hier ist kein spoilerfreier Podcast.
Korrekt. Und unser Modus, sag ich mal, ist ja, wir beide unterhalten uns jetzt. Wir haben uns noch nicht über The Bear erste Staffel unterhalten. Das tun wir jetzt in diesem Podcast.
Kommt dazu.
Genau, kommt dazu. Setzt euch zu uns auf die virtuelle, auf die auditive Couch. Und wir reden zusammen, gemeinsam über The Bear. Und ich möchte direkt einsteigen, was das für ein sensationeller Einstieg war. Also, ne, wir reden von der ersten Staffel, von der ersten Folge, von der ersten Minute. Diese, naja, es wird eine Traumszenerie gewesen sein. Diese menschenleere, regennasse Brücke mit diesem Käfig auf der Mitte. In diesem Käfig ist ein Bär. Und der wird vom Protagonisten, von Carmi, naja, wird er freigelassen. Auf jeden Fall wird die Käfigtür aufgerissen. Und also allein damit das war so diese Tonalität, dieses Gefühl, das war halt so wow irgendwie. Ich war sofort drin, es hat sofort Spaß gemacht zu gucken. Ich wollte sofort wissen, worum geht's hier? Was ist es mit dem Bären und wer ist der Typ auf der Brücke? Und ich fand also allein der Einstieg, dieses erste Bild, diese erste Sequenz, ich fand's richtig gut. Ich kann auch direkt, ich nehme das direkt vorweg, ich fand und finde die erste Staffel von The Bear sensationell gut. Wie siehst du das?
Ja, absolut, bin bei dir. Aber wir haben ja auch keinen Geheimtipp, ne? Also die Welt liebt es. Die Emmys lieben The Bear, die Preise lieben The Bear, alle finden es mega. Und ich glaube auch, ja, du hast da schon direkt einen guten Punkt, dieses Einstiegsbild ist dafür, glaube ich, wahnsinnig entscheidend. Weil es ist so völlig, es ist wirklich assoziativ und es ist Traum und es ist Darstellung innerer Zustände vor einer Welt gesetzt, die radikal realistisch ist, ne? Also haben wir am Ende genug Geld eingenommen, wird heute das Fleisch geliefert oder nicht? Und dem dann sowas sehr Assoziatives entgegenzusetzen, ist mega. Und es trifft die Tonalität wirklich, also na, gar nicht so, ja, Tonalität, inneren Zustand all dieser Figuren, so auf den Punkt, dieses Anfangsbild. Und ich finde aber für alle oder für diese Welt, die Tonalität der Welt wird mit diesem Anfangsbild so getroffen, obwohl es ja um ihn geht, ne? So, und insgesamt ist The Bear so, what's the bear? Was bedeutet das? Ist es eine Person? Ist es ein Zustand? Ist es dieses Restaurant? Was ist es genau? Also es ist fantastisch. Ist halt Film. Und dabei sind wir in der Serie. Ja. Aber trotzdem, dafür, das sind Bilder, die dann was, die bleiben. Das wird eines dieser legendären Serien, Bilder, ein legendärer Serienanfang sein, an den man sich, den man noch lange als Referenz setzen wird. Also ich bin aus unserer Erfahrung, man sitzt in Räumen, man redet mit all den anderen vielen tollen kreativen Menschen, die gemeinsam mit einem am Ende einen Film und eine Serie schreiben und man nutzt Referenzen und man kann immer spüren, wenn irgendwo mal wieder was Neues entstanden ist in unserer Welt, weil diese Referenzen tauchen dann plötzlich alle in diesen Räumen auf.
Ja, ganz genau.
Ah, aber ist doch schön, wir sind jetzt einfach total happy. Ist doch schön, wenn wir jetzt über was reden können, was wir einfach super fanden. Wo sollen wir anfangen? Ich möchte wissen, von wem dein Zitat ist.
Mein Zitat ist von Sydney. Und Sydney knallt das ihrem Küchenchef, dem Protagonisten dieser Serie, Carmi, ins Gesicht, bevor sie hinschmeißt.
Warum hast du es ausgewählt?
Weil ich es extremst auf den Punkt finde, was diese Serie betrifft. You, also Carmi, you are an excellent chef, but you are also a piece of shit. Also besser hätte man das eigentlich gar nicht zusammenfassen können, finde ich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, ich habe das Bild, also ich habe die Szene vor Augen, ich habe den Moment vor Augen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das unfassbar hart fand, aber natürlich ist er ja die Hauptfigur und wir werden als zuschauende Person mit ihm geführt. Das heißt, wir haben viel mehr Empathie für ihn und mehr Einblick in ihn. Wir sehen ihn zu Hause, wir sehen ihn in den Gesprächen mit seiner Schwester oder eben im Haus seiner Schwester. Das sieht ja Sydney nicht. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht, dass man das, also ich glaube, genau darum geht es, dass man selber sagt so, oh, ja, ich weiß schon, warum du das sagst, Sydney, aber das Schlimme ist, er weiß das doch auch. Er weiß es ja.
Ja, aber also Piece of Shit, Sydney meint ja damit seinen Umgang mit ihr. Ne? Das ist ja diese Szene, das ist ja diese sensationelle Episode 7, über die ich gerne auch noch gleich ausführlich mit dir sprechen würde. Gerne. Und das ist ja dieses Chaos und diese absolute Überforderung in dieser Szene, in dieser Episode 7, wo er sich wahrscheinlich auch, muss man sagen, im Ton vergreift ihr gegenüber, weil das ist aber auch dem Stress geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, er vergreift sich ihr gegenüber im Ton. Darauf bezieht sich Sydney. Aber Piece of Shit, also ich meine, du hast völlig richtig gesagt, wir als Publikum sehen ja viel mehr als Sydney, als Charakter in der Serie. Und Piece of Shit, finde ich, ist beschreibt aber auch ziemlich gut Carmis Inneres. Also der hat ja Panikattacken, der ist ja, ich sag mal, der pendelt ja nicht so in der inneren Balance. Der hat ja sein inneres Gleichgewicht nicht gefunden oder er hat's verloren. Also dem geht's ja auch einfach grenzwertig schlecht, mental. Ne? Also das ist ja auch ein Thema, wo ich auch gerne mit dir drüber sprechen würde, dass diese Serie ja auch Mental Health zum Thema macht. Und darauf bezieht sich, glaube ich, Piece of Shit. Jetzt habe ich sehr oft Shit gesagt, aber piepsen wir das? Nein.
Ist okay, wir reden gleich noch über mein Zitat und das hat
ja,
fuck, Brunch, von daher.
Fantastisch.
Ja, nee, du hast das hast du sehr, nee, da folge ich dir sehr. Das stimmt. Und dabei ist er ja jetzt schon in einem naja, ist er das? Also, er hat ja auf eine Art und Weise schon seine äußeren Umstände verbessert, dass er raus ist aus dieser High Culinary Scene, die ja nur ein paar Mal angeschnitten wird, bildlich. Aber das muss ja im, also, das, selbst das transportiert sich, obwohl man szenisch selten in dieser High-End-Welt des Kochens ist. Ja, nein, das hast du. Ich glaube, was es daran so tragisch macht oder weshalb ich so mitfühle, ist so, er weiß das. Weißt du, also das ist ja so schlimm, wenn eine Figur weiß, dass sie sich gerade im Ton vergreift, eigentlich schon während sie es tut, dass sein Umgang nicht so ist. Da bin ich dann bei diesem langen, langen Monolog, den er in Folge 8 hat. Ich habe mir angeguckt, wie lange er ist. Ich glaube, Moment, 7 Minuten.
Wow.
In Folge 8. Und das Krasse ist, du spürst ja vorher schon alles, was er da sagt. Also, dass er das alles weiß. Und das macht es dann so, deswegen leidet man so mit. Aber das ist unter anderem die Brillanz der Serie. Ne? Das, der Satz ist, der Satz, beide haben recht. Eine der Wahrheiten, des Drehbuchschreibens ist, es gibt immer den Raum für zwei Wahrheiten. Also unter Sorge oder auch Sorge dafür, dass in einem Konflikt immer beide Seiten recht haben. Und das ist hier exzellent umgesetzt und du hast den perfekten Satz dafür gewählt.
Ah. Und du hast es jetzt aber auch exzellent erklärt.
Vielen Dank.
Zu deinem Zitat.
Ja, fuck Brunch, wa? Also. Ah, das ist, ich musste einfach so lachen. Das war, worüber wir auch schon in der letzten Folge mal gesprochen haben, Comic Relief Moment. Das ist diese grandiose Szene zwischen Sydney und Carmi draußen. Sie draußen sitzen, das erste Mal darüber reden, wie sie zusammen arbeiten wollen, als Chef und als Sous-Chef. Und es ist eine wahnsinnig starke Szene, finde ich. Aus vielen, vielen Gründen, weil da, ich sage jetzt verhältnismäßig junge Menschen sitzen. Es ist eigentlich hochemotional, was bei beiden vorgeht, aber die haben eine Professionalität miteinander und sind in der Lage, ihren hochemotionalen Konflikt auf einer rationalen Ebene zu halten. Also sie kämpfen, man merkt es, aber sie treffen die Wahl, nicht emotional zu werden. Und es ist irre stark. Also es ist irre stark gespielt, es ist irre stark geschrieben. Ganz, ganz tolle Szene. Und da ist sehr viel Spannung drunter. Also du bist wirklich total dabei und denkst so, oh Gott, das ist so ein richtig unangenehmer Moment in deinem Leben, wo du abends dann im Bett liegen wirst und sagen wirst so, boah, es war so anstrengend, dieser. Also gut, dass wir das geklärt haben, aber oh Gott, ich hatte auch Angst vor dem Gespräch. Total festgehalten und der Comic Relief Moment ist ganz am Ende. Also sie wirft vorher schon mal ein, ich arbeite halt hier, weil ich was lernen möchte, weil ich glaube, dass ich hier einen Unterschied machen kann. Und ich möchte halt nicht nur irgendwo in der Schlange stehen, in einer großen Küche und dann nur für Kräuter zuständig sein oder, God forbid, surf brunch. So, und die sind aber noch im Konflikt und ganz am Ende der Szene sagen sie dann halt beide so, oh, fuck brunch. Und ich finde es halt auch einfach auch noch mal so die Einordnung in dieser, also das bedeutet so viel für diese Szene und dann wieder diese Vereinigung darin, dass man Brunch ganz furchtbar findet und einfach so, Brunch ist irgendwie oft so ein Witz, ne, in Serien, aber so fand ich es einfach wahnsinnig schön als Auflösung des Moments, ja.
Gutes Zitat.
Gutes Zitat, ne? Plus natürlich auch so, ja, schon auch, da ist ja auch eine Arroganz hinter, ne? Die sind natürlich alle dann irgendwann bis zu einem gewissen Punkt berechtigt, weil sie alle exzellente KöchInnen sind, aber da ist natürlich auch ein hoher Pegel Arroganz drin, also sie sind halt einfach, was Essen angeht. Und fuck brunch ist so die Quintessenz von, wir sind was Besseres, was das angeht. Naja.
Sag mal, apropos hier Brunch etc. pp. Ich habe ein ganz großes Problem. Mhm. Ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Serie. Ich bin gespannt, ob es dir ähnlich geht wie mir.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also kriegst du nicht wahnsinnigen Hunger, wenn du das guckst?
Nee. Tatsächlich gar nicht. Ja.
Echt?
Das ist ja jetzt spannend. Wirklich? Hast du jetzt Bock auf so sloppy Sandwiches oder?
Also ich fand, es gab da Sandwiches, da hätte ich auch sofort reingebissen. Und was mich wirklich, was mich persönlich, das verlangt mir absolute professionelle Konzentration ab, wenn ich das gucke. Aber hier dieser Marcus ist doch da der Konditor, das Konditorei-Ass. Wenn der da diese Schokocremetorten macht oder auf der Suche nach dem perfekten Donut ist, das spricht mich auf mehreren Ebenen an, sag ich mal.
Ja, ich verstehe das jetzt so, also ich verstehe das rational jetzt, während du das sagst. Warum ging es mir denn nicht so? Ich glaube, weil die Serie so schonungslos zeigt, wie hart und dreckig im zweifachen Sinne alles drumherum ist, um diese Torte herum. Also du kriegst, es kommt nur die Torte durch die Tür nach vorne. Man ist ja auch nie wirklich vorne. Es gibt ja so auch keine KundInnen. Aber alles drumherum ist halt so hart und oft einfach wirklich dreckig. Also dreckig, es geht den Menschen dreckig. Es ist ultra anstrengend, es ist stressig. Und was ich halt auch super finde, weil ich mich, da möchte ich gleich auch mit dir drüber reden, ist, wieso ist das so wahnsinnig reinziehend? Warum ist diese Serie so reinziehend? Woran liegt das? Und schon mal vorweggenommen, einer der Punkte ist, glaube ich, diese vielen Montagen und einzelnen Shots auf eine Zwiebel, die brutzelt und also wirklich so nah dran sein an allem, was Essen ausmacht, plus dem Ton, das macht es so haptisch, das macht es so 3D, aber auch schonungslos den Dreck dann auf dem Boden und wo irgendwo die Tomatensauce den eben runtergelaufen ist im Eifer des Gefechts und da werde ich, also da kriege ich dann, da kommt mein Putzfimmel durch und ich kann das nicht, ich halte es nicht aus. Und wenn ich das weiß, dann killt das mein Appetit. Also, weil, oh, nee. Also das ist, glaube ich, bei mir so.
Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Sydney, das ist in der letzten Episode der ersten Staffel, Sydney und Marcus haben ja so einen privaten Moment, wo Sydney für ihn kocht und Marcus ist ja auch wirklich nicht gut behandelt worden von Kami. Und da geht es ja um, wie gesagt, den perfekten Donut, den er kreieren möchte. Und er meinte, ihn kreiert zu haben. Und Kami hat ihm den ja aus der Hand geschlagen. Und Sydney sagt ja dann, du, ich hab den probiert. Er war perfekt. Und dann fragt Marcus, hast du den vom Boden gegessen?
Ja.
Und dann zuckt sie halt die Schultern und sagt, ja, okay, fair enough. Da wäre ich dann auch, also das, da würde ich auch aussteigen. Also ich würde nicht den Donut vom Boden essen wollen. Aber generell finde ich, das, was die da kreieren in ihrer Küche, sieht schon sehr appetitlich und schmackhaft aus.
Ja.
Also in den Pfannen, nicht auf dem Boden.
Wenn es nicht auf dem Boden landet. Nee, da bin ich auch total bei dir. Es ist eine super spannende Frage. Habe ich mir noch gar nicht gestellt, weil ich nicht einmal das Gefühl hatte von, ich will da reinbeißen. Während der ganzen Serie. Deswegen vielleicht jetzt dazu die Frage, warum catcht es einen so? Warum ist man so dabei? Hast du da...
Du meinst jetzt die gesamte Serie,
ja,
ne?
Ja, genau. Das also das ist jetzt ja schon mal schon, das hat dich ja auf jeden Fall auch reingezogen. Und auch bei mir ja nicht. Also bei mir war das jetzt...
Nee, das möchte ich jetzt klarstellen. Ich finde diese Serie nicht gut, weil dort so viel leckeres Essen präsentiert wird. Das ist ein Nebeneffekt. Aber ich würde auch gerne deine Frage aufgreifen. Warum finden wir beide diese Serie so gut? Warum finden KritikerInnen weltweit diese Serie so gut und das Publikum? Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Vielleicht finden wir gemeinsam die Antwort, weil, also ich habe sie gerade noch nicht parat, weil vom Prinzip ist es ja, wir schauen Menschen zu, die in einem Mikrokosmos, nämlich in einem schäbigen, etwas abgeranzten Chicagoer Imbiss-Restaurant arbeiten. In diesem Mikrokosmos schauen wir Leuten zu. Und das ist ja auch eine eher, ich sag mal, dysfunktionale Crew, zumindest am Anfang.
Ja.
Warum findet man das so ansprechend und so spannend? Ich meine, was diese Serie ganz klar aufmacht, sind Konflikte. Und das wissen wir, dass Konflikte sind das Herzstück jeder guten Erzählung. Also die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Und wir wollen natürlich als Publikum wissen, schaffen sie es? Also on many levels, ne? Wie du es eben schon gesagt hast, ist am Abend genug Geld in der Kasse? Kann man für den nächsten Tag genug einkaufen? Aber dann sind es ja auch die privaten Päckchen, die da jeder zu tragen hat, zwischen Geschwistern, zwischen Freunden. Und also es ist schon viel Drama drin, also viel Konflikt. Also das ist nicht langweilig. In jeder Folge gibt's mehrere Handlungsstränge, wo ich als Publikum wissen will, wie geht das weiter? Wie löst sich das auf? Werden sie es schaffen?
Ja.
Aber ist das die Antwort auf unsere Frage?
Also ich glaube schon. Ich glaube, es ist eigentlich eine Family-Drama-Serie. Und zwar Familie im Sinne von Familie kommt in allen Facetten und Formen. Ich glaube, es war wahnsinnig klug, den Fokus nicht auf den Plot so sehr zu legen. Also Plot ist das Geschehen. Weil man hätte jetzt ja auch sagen können, es kommt die und die Kundin rein und der hat das und das, möchte das und das und dann könnte das nicht irgendwie, dann müssen wir es bis Ende des Tages liefern. Also mehr so handlungsbezogen von außen kommen sozusagen. Stattdessen vertraut man total darauf, dass es stark ist, ihn 5 Minuten bei einem Gespräch in der Alley hinter dem Etablissement zuzuhören. Also ich glaube, dass das ist, was wirklich reinzieht. Das ist quasi sozusagen, das kommt zuerst und das Setting ist tatsächlich second. Deswegen nicht austauschbar und es muss auch genau das sein. Aber du bist da wegen all dieser Figuren und wegen dieser Familie, ne? Plus, alle sind Underdogs. Thema Underdog.
Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, stimmt.
Ja, ich glaube, es ist der hohe Underdog-Effekt. Oder auch Misfits, ne? Also die, wir sind ja nicht im besten Restaurant der Welt, gerade nicht, sondern wir sind in einem Restaurant, das eigentlich schon tot ist. Und die Menschen, die da arbeiten, sind, also Sydney und Carmi kommen ja aus dieser High-End-Best-of-Welt eigentlich an das komplett andere Ende, also an eine Sloppy-Sandwich-Klitsche, die schon pleite ist. Und in Chicago, nicht New York, ne, wo die ganzen großen KöchInnen sitzen. Und der Effekt ist halt wahnsinnig stark, oder? Also Underdog-Family-Drama. Plus in einer Welt, die total faszinierend ist. Und da kann ich jetzt den Punkt noch mal anbringen, den ich eben hatte. Es ist diese Inszenierung. Sind die Detailshots, also wirklich es erfahrbar zu machen, dass du das Gefühl hast, du riechst das, du fühlst auch, du fühlst den Schnitt im Finger, du riechst die Zwiebeln in der Pfanne. Was wahnsinnig stark ist, das so zu inszenieren, dass das rüberkommt, weil du im Grunde einen Sinn ansprichst, der ja nicht durch Film zu übermitteln ist. Also ja, Geruch.
Richtig.
Und auch, also Haptik ist fast noch, Geruch und Haptik sind so die zwei Sachen, die man dann über, da muss Ton und Bild muss sozusagen zwei andere Sinne kreieren. Und das gelingt total durch die Umsetzung, die gefunden wurde. Da hätte ich gerne mal das Drehbuch vor mir, ob da dann wirklich auch stand, Shot Zwiebel, Shot Messer, Shot Nenne. Oder ob das, ne, also Creator, Writer, Director ist ja eine Person, Christopher Storer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich glaube schon. Und an dich da die Frage, meinst du, das muss da so sein, dass Creator, Writer und Director eine Person ist bei sowas? Großes Thema, ha?
Ganz großes Thema. Da machst du,
ja, da mach ich jetzt ein Fass auf.
Riesen Fass auf. Vor allem, ich finde total interessant, wie du die Frage formuliert hast. Muss das so sein? Meine spontane Antwort ist natürlich nein. Das muss überhaupt nicht so sein. Es ist aber häufig so.
Ja, genau. Du hast völlig recht. Es gibt das, das ist ein großes Thema. Ich glaube auch, dass das mehrere Personen sein können und die müssen einfach sehr eng miteinander arbeiten und dieselbe Sprache sprechen und dann kann man das so umsetzen. Und dann entscheidet man, steht im Drehbuch Shot, Zwiebel Oder reden DrehbuchautorInnen mit RegisseurInnen und übergeben diese Montagen direkt in die Hände von Regie und Kamera.
Kameramenschen haben absolut. Ja auch häufig ein hohes visuelles, kreatives Vermögen.
Ja, absolut. Das war gar nicht, also das war eigentlich damit gemeint, dass dann Regie zusammen mit Kamerapersonen in die Auflösung geht. Wahnsinn. Da würde ich dann noch gerne mit dir darüber sprechen, über Folge 1, die ja in der Umsetzung also anders ist als Folgen 2 bis 6 und die 7 ist dann wieder in der.
Du hattest mich gewarnt.
Ich hatte dich vorgewarnt, ja. Möchtest du das erklären, warum du vorgewarnt wurdest?
Ja, also du, Lisa, hattest The Bear, die erste Staffel, vor mir gesehen. Wir haben darüber gesprochen, wollen wir darüber in unserem Podcast sprechen? Und ich habe dann gesagt, na klar. Und wir haben ja den Deal, dass wir offen und transparent kommunizieren, wenn uns auch etwas nicht gefällt. Und wir haben auch den Deal, dass man das nicht zu Ende gucken muss, eine Serie
Korrekt.
Oder auch einen Film, wenn man gute Gründe hat zu sagen, das ist verschenkte Lebenszeit. Und ich hatte aber schon mitbekommen, dass du von The Bear sehr begeistert bist von der ersten Staffel. Und du hast sehr freundlich gesagt, ich müsste durch die erste Folge einfach durch. Also du hast gesagt, die ist anstrengend, aber auch aus gutem Grund, aus gutem inhaltlichem Grund. Aber die ist ja schon zum Teil eine Überforderung, wenn man die guckt. Also das ist ja wirklich, und ich bin sehr dankbar für die Info, dass du gesagt hast, nicht alle 8 Folgen der ersten Staffel sind so. Es ist die Pilotfolge. Und die muss man einmal durchstehen und danach wird's angenehmer, sag ich mal vorsichtig. Und das stimmt. Also die erste Folge ist ja ein Ritt. Die ist ja ein absoluter Ritt, aber es macht total Sinn innerhalb des Narrativs, innerhalb der Erzählung.
Genau deswegen vorgewarnt, weil sie funktioniert, weil sie als Einzelstück steht in der Serie. Also eine Serie, die immer so wäre. Ich glaube, ist eine Theorie jetzt, ne? Wäre zu anstrengend, wie du sagst. Ne? Nicht anstrengend im Sinne von schlecht, sondern es ist ein Ritt. Man merkt richtig, wie man nicht zum Atmen kommt, was ja genial ist, weil es den inneren Zustand abdeckt. Die
Absolut.
Ist brillant, die erste Folge. Im Sinne dessen, dass man weiß, man hat noch 7 weitere vor sich. Man muss eben eine Serie immer als Gesamtwerk sehen. War es eine kluge Entscheidung, die nicht alle so zu inszenieren?
Ja.
Was auch daran liegt, dass eigentlich jede Folge fast wie ein Film für sich steht.
Stimmt.
Wirklich sehr, 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 sehr mutig und sehr einfach dramaturgisch anders aufgestellt, als es oft der Fall ist. Ja, stimme ich dir total zu. Da würde ich gerne direkt noch zu ergänzen. Ich habe die erste Staffel jetzt 3-mal gesehen. Ja, ich bin
wow.
Fan. Ja. Das heißt, ich hatte Zeit, noch mal anders zu gucken. Weil ich tatsächlich beim ersten Mal gucken ganz oft Fragen hatte, weil ich Infos nicht mitbekommen hatte über die Figuren. Was mich nicht daran gehindert hat, es zu bingen. Da steckt jetzt im Grunde die Frage von mir an dich drin. Also wir wissen ja, man hat, wenn man ein Drehbuch schreibt, immer auch die Aufgabe, man muss gewisse Informationen vermitteln. Und ich finde, hier werden die halt so nebenbei eingestreut und halt so stark, dass ich teilweise nicht wusste, wieso The Bear, wer heißt jetzt hier wie, was ist genau das Problem, warum, wem gehörte vorher das Restaurant und so. Aber es funktioniert ja trotzdem. Findest du es nicht auch spannend? Das geht eigentlich quasi entgegen dessen, was man beigebracht kriegt. So.
Korrekt. Korrekt. Das ist mir auch aufgefallen, dass ganz viele Informationen, also ganz viele Fragen, die aufgemacht werden, erst relativ spät in der ersten Staffel beantwortet werden. Ne? Also in den Folgen 4, 5, 6, 7, 8 und eben nicht, wie man das so vielleicht beigebracht bekommen hat an der Filmhochschule oder wie es in klugen, wie schreibe ich, ein Drehbuchratgebern steht, ne? Dass man die Informationen vorne setzt. Ging mir genauso wie dir. Warum hat Kami Stress mit seiner Schwester? Was ist mit dem Bruder? Ach so, der hat sie in den Kopf geschossen. Erfährt man aber auch nicht in der ersten Folge, soweit ich mich erinnere, sondern erst wesentlich später. Und das ist mit vielen Informationen so. Finde ich aber finde ich, ich finde es cool, weil es ist nicht so betreutes Denken.
Ja.
Weil man muss als ZuschauerIn, man muss halt wach bleiben. Und man bleibt aber auch wach, man bleibt ja interessiert, weil die Figuren einen interessieren und man da dranbleiben will. Man will ja mehr über die erfahren. Und darum funktioniert das, wie ich finde, sehr gut.
Es funktioniert auf jeden Fall. Ich finde, das genau der Begriff betreutes Denken. Da ist ja auch oft auch Angst von denen, oder auch, ja, doch öfter begründete Angst von den Menschen, die das finanzielle Risiko tragen bei so einer Produktion, dass man die zuschauenden Personen verliert, wenn sie am Anfang nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben, worum es geht. Also im Grunde so die W-Fragen nicht beantwortet bekommen. Vielleicht kann das wirklich als Gegenbeispiel stehen, dass man sagt, hey, die Infos werden hier so nebenbei in wirklich auch in ein paar wenigen dieser Detailshots kurz eingestreut. Ich hatte jetzt ja noch mal die Möglichkeit, das anders zu gucken. Und die Infos sind alle da, tatsächlich. Aber die gehen halt unter in diesen Kaskaden, in dieser Bildkaskade, Bilderkaskade. Und das finde ich faszinierend, weil ich glaube, dass man sie unbewusst doch wahrnimmt, weißt du? Du weißt schon nach der ersten Folge, okay, der Bruder ist tot und er übernimmt sein Restaurant und er muss das Restaurant retten. So, das sind im Grunde schon die drei Hard Facts, die du mitkriegst. Da wird die Folge auch mal kurz langsamer, immer nur an so zwei entscheidenden Punkten. Und dann wirken diese Sätze ein. Das ist, wenn er am Telefon eben einmal mit jemandem telefonieren muss und sagen muss, Michael lebt nicht mehr, oder er sagt, glaube ich, noch nicht mal das, sondern aufgrund dessen, wie er auf die Person am anderen Ende der Leitung reagiert, versteht man, ah, okay, er nimmt gerade Beileidsbekundungen entgegen. So. Und es funktioniert. Und ich finde das so stark, weil du kannst halt direkt ins Geschehen reingehen. Das macht es halt so dynamisch. Und du kriegst das alles eben doch mit. Und es reicht jetzt, in Anführungsstrichen, zu wissen, der Bruder ist tot, er übernimmt das Restaurant, er muss es retten. Du bist dabei. Es ist natürlich auch emotional ein starker Hook. Der Bruder ist tot und er muss sein Restaurant retten. So, da bist du ja schon, okay, I'm in. Also sie haben natürlich auch was gewählt, was stark ist. Aber jetzt, ich mache mal kurz das Szenario, du hättest die Folge ja auch damit starten können. Er ist irgendwo in New York, in diesem shiny, shiny Restaurant, kriegt einen Anruf, den er ja eigentlich nicht entgegennehmen kann. Oder wenn er ihn entgegennimmt, dann wird er gefeuert, weil alle werden hier ja so zur Sau gemacht. Und der Anruf ist, Michael ist tot. Also wirklich, du hättest auch 10, 15 Minuten diese ganze Geschichte zuerst erzählen können. Ich glaube, man kann sich vorstellen, ich sage jetzt mal so, wie man es schon sehr oft mit betreutem Denken umgesetzt gesehen hat. Und das macht man hier nicht und es funktioniert. Und ich habe so ein bisschen, also das ist das Tolle. Ich glaube, das sind all diese vielen, vielen Punkte, die zu dieser Begeisterung führen. Und für uns ist sowas ein Geschenk, weil man es jetzt als Referenz in diese besagten Räume tragen kann, in denen wir sitzen und sagen kann, hey, aber komm, lass uns doch erstmal nicht das betreute Denken machen. Natürlich haben da nicht alle das Bedürfnis nach, aber also es gibt einem vielleicht Freiheit, wenn es jemand mal gemacht hat. Deswegen habe ich mich halt auch gefragt, wie ist das gemacht worden? Also wer hat da Ja gesagt? Wie hat man das Geld bekommen? Wie hat man das Yes bekommen, das Greenlight, dass diese Serie gemacht wurde? Und ich glaube, es geht einfach schon auf die Filmografie zurück von Christopher Storer, dass man da Vertrauen hat und weiß, was man bekommt dann. Ne? Das ist der Grund.
Wollen wir ganz kurz über Episode 7 sprechen?
Ja, gerne. Ja. Puff. Ich möchte danach über Episode 8 sprechen, das kann ich schon mal direkt.
Ja, sehr gerne.
Anteasen.
Das fügt sich ja quasi.
Ja, das ist ja fast
chronologisch, du.
Ja, super. Folge 7, bitte.
Folge 7. Du hast ja die erste Staffel dreimal gesehen. Vielleicht kannst du das besser beantworten, weil das ist. Wer mich kennt, weiß das. Mir fällt Bildgestaltung immer nur in den Extremen auf. Also entweder, wenn sie sehr, in Anführungszeichen, sehr schlecht ist. Also wenn ich halt im Kino sitze und denke, boah, warum ist mir denn jetzt übel? Wieso ist mir schlecht? Und dann, ach so, ja, weil wir seit einer halben Stunde nur, weiß ich nicht, Handkamera gucken und irgendwie der Horizont nie gerade ist. Und also solche Sachen. Oder aber, und das war bei Episode 7 aber auch erst relativ spät, weshalb ich habe da nicht nochmal zurückgespult. Aber die Episode 7 ist ja auch die kürzeste. Sie ist ja, glaube ich, knapp 20 Minuten lang. Und ich glaube, das ist jetzt meine These, meine Hypothese, ich glaube ja, weil es mir erst sehr spät aufgefallen ist,
Let it rip.
die ganze, kann es sein, dass die ganze Folge 7 eine einzige Plansequenz ist? Ist es so?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber es ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht die ganze.
Aber es ist eine sehr lange Plansequenz.
Also das Ende ist auf jeden Fall eine lange Plansequenz. Da ist es mir dann aufgefallen. Also ich würde jetzt kurz sagen, es ist entweder brillant gemacht, wenn die ganze Serie eine Plansequenz ist und mir fällt es erst in den letzten 5 Minuten auf. Oder es ist eben am Ende eine Plansequenz nur, aber man denkt, es sei die ganze Zeit eine Plansequenz. Weißt du? So. So oder so, am Ende auf jeden Fall. Plansequenz kurz erklären, möchtest du?
Eine Plansequenz, ich erkläre das jetzt als Drehbuchautorin und nicht als Kamerafrau. Eine Plansequenz ist eine Szene, die komplett nur mit einer Kameraeinstellung, und das ist dann eine bewegliche Kamera, gedreht wird. Also es gibt keinen Schnitt. Es werden nicht unterschiedliche Aufnahmen dann später im Schnitt zusammenmontiert, sondern im Grunde ist es fast wie ein Theaterstück. Das wird ja wahnsinnig geprobt, weil jeder Schauspieler ja genau wissen muss, wann laufe ich wie ins Bild, wie ist der Bildausschnitt. Die Kamera, wie gesagt, bewegt sich. Die bewegt sich frei durch den Raum, schwenkt, dreht sich um 180 Grad und so weiter oder um 360 Grad. Und das ist eine Choreografie vom Feinsten, vor allem, weil diese Plansequenz kann ja, wie gesagt, nicht unterschnitten werden. Das heißt, die muss am Stück funktionieren. Ich will nicht sagen, sie muss perfekt sein, weil was ist schon Perfektion? Ich bin ja der Meinung, Perfektion gibt es nicht. Aber es muss, also ich weiß nicht, wie oft man diesen Durchlauf dann probt und wie oft man den drehen muss, bis man ein Take hat. Es ist ein Take, wo man sagt, ja, da hat jetzt wirklich alles oder sehr viel gepasst. Und das ist im Grunde wie Ballett. Und das ist ein irres Zusammenspiel von den unterschiedlichsten Gewerken. Und es ist einfach für das Publikum, wie gesagt, mir fällt das auf, weil ich es sensationell finde, so eine Plansequenz ohne Schnitt. One Take. Ich finde es mega.
Exzellent erklärt.
Vielen Dank.
Kurz ergänzend, der Film Birdman ist da vielleicht eines der letzten bekanntesten Beispiele in einer Sequenz. Oder auch der Film 1917, der während des Ersten Weltkriegs spielt, von Sam Mendes, hat beste Kamera gewonnen, weil auch dort vor allem der Anfang eine einzige lange Plansequenz ist, aus dem Schützengraben raus übers Schlachtfeld. So, um euch nochmal ein paar visuelle Beispiele zu nennen für eine Plansequenz. Aber das war ja bestimmt gar nicht mehr nötig, weil Anne hat das wunderbare Bilder in eurem Kopf gezeichnet, eben mit ihrer Beschreibung. Ja, ich finde es auch total beeindruckend, wenn es, und das ist hier, ich sag's direkt vorweg, mit der Geschichte harmoniert. Also wenn es die Story komplementiert und nochmal verstärkt, was da ist. Weil wenn es nur ein technisches Spiel ist, dann ist das so eine Befriedigung auf der rationalen Ebene oft so wie cool, krass und nur ein Shot. Und dann wirst du rausgerissen auf der Story, weil du die ganze Zeit auf den technischen Aspekt achtest, dass das alles in einem Shot ist. Und das, also zumindest bei mir, entfernt mich das emotional von den Figuren. Muss ich jetzt auch bei 1917 sagen, genial umgesetzt. Aber ich habe mich vor allem an der genialen Umsetzung erfreut, technische Umsetzung, Kamerafahrten und so weiter, Oscar völlig zu Recht. Aber es hält mich dann emotional ab. Also wenn es zu sehr nur da ist, um uns eine tolle Kamerafahrt zum Beispiel zu präsentieren. Also das ist bei mir so. Hier ist es aber super, weil was ja passiert ist, der Konflikt steigert sich. Also es beginnt, es ist eigentlich noch ruhig. Sie beginnt mit, oh, sorry, ich habe mein Risotto. Und deswegen meine ich jetzt auch, dass da die Plansequenz erst einsetzt. Sie kommt rein, okay, ne, sagt, oh, mein Risotto. Und das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass das ein, wie sagt man denn, Kritiker? Ja, Food Critic ist. Und dann sagt Kermie auch erst, alles gut, kein Problem. Dann kommt Cousin rein und langsam eskaliert die Situation ja hoch und hoch und hoch.
By the way, wie immer die Situation eskaliert, wenn Cousin die Szene betritt.
So, wenn Cousin die Szene betritt. Parallel der Stress mit den Vorbestellungen. Und wenn, und das harmoniert eben. Also vom Drehbuch her, von der Story her, der Konflikt steigert sich hoch. Und die Kamera ist am Anfang natürlich deswegen ruhig und eigentlich fast, also nur so in einer Einstellung. Und dann wird es immer stressiger und dann geht das immer dahin über. Jetzt bin ich gerade aber wirklich nicht sicher. Ist es eine komplette Plansequenz? Doch, ich glaube, ah. Ja, das ist, also ich würde sagen, es ist gut. Eigentlich ist das jetzt sehr gut, dass ich das nicht hundertprozentig sicher beantworten kann, weil das heißt, dass ich es nicht wahrnehme, weil ich bin in der Story und damit, wenn, im Grunde, wenn man die Kamera vergisst, dann, und dass man nur noch in der Geschichte ist, wenn man nicht mehr noch den Raum hat, auf die technische Umsetzung von Film und Serie zu achten, dann job well done, so. Deswegen.
Ja.
Aber da harmoniert das total und ich finde halt super, dass diese Folge 7 ist ja auch wahnsinnig stressig, genau wie Folge 1, mhm, aber Folge 1 funktioniert nicht mit Plansequenzen, sondern mit anderen ist eine andere Inszenierung, sind andere Einstellungen, andere Schnitte, andere, eine andere Komposition. Aber Wahnsinn, ne? Es ist wirklich Dark Night of the Soul, alles droht zu zerbrechen, die Familie droht auseinanderzubrechen. Es ist ja so, ne? Sie trennen sich voneinander. Es ist auch spannend, dass es am Ende von Folge 7 kommt. Üblicher sind diese Momente, der du trennst im Grunde die Friends, also Sydney und Kermie, eher bei 8 Folgen, Folge 4 oder auch Folge 6, je nachdem. Deswegen auch da dramaturgisch einmal spannend, dass das Ende von Folge 7 ist. Ja.
Ja, und du wolltest ja auch, das machen wir jetzt, über Folge 8 sprechen. Folge 7 endet ja in einer fast schon gefühlten Katastrophe, wie du es gerade gesagt hast. Dark Night of the Soul, das ist so eine Drehbuchausdrucksweise. Also das ist der tiefste Tiefpunkt, wo man eigentlich der Meinung ist, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und es wird auch niemals mehr besser werden. Man ist so richtig am Boden angekommen. Alles scheint verloren. Und umso schöner, und das ist das Einzige, was ich jetzt sage, und dann sagst du, was du zu Folge 8 sagen möchtest, aber umso schöner ist ja, du weißt, ich bin ein Schisser. Das hatten wir in der ersten Folge schon angesprochen. Und ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Und ich stehe dazu. Und das Finale, also Folge 8, das Finale der ersten Staffel, findet ja einen, oh, ich kriege Gänsehaut, einen so versöhnlichen Ausklang, dass ich ein kleines Rührungstränchen verdrückt habe. Also es endet einfach mit einem ganz schönen, positiven Ausblick. Und das macht für mich die erste Staffel auch einfach so rund. Aber was wolltest du zu Folge 8 sagen?
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe, glaube ich, mehrfach die Tränen in den Augen gehabt in Folge 8, schon zu Beginn, wenn er eben seinen 7-minütigen Monolog hält bei Al-Anon und das alles mal rauskommt. Wahnsinn, das ist auch eine Einstellung. Also fast, ist es nicht ganz, aber es ist fast komplett eine Einstellung. Wahnsinnige Leistung, das so zu spielen. Völlig verdient ein Emmy dafür. Ich wollte über Folge 8 sprechen, weil sie ist doch eigentlich eine untypische Folge 8. Weißt du, was ich damit meine?
Nee.
Ah ja, okay. Weil sie so ruhig ist. Meistens ist nicht Finale, Klimax. So, also es ist jetzt eben nicht das ganze Mega-Chaos durch diese Vorbestellungen ist eigentlich was so nach dem, was wir so in unserem Werkzeugkasten haben, die große Klimax in die Folge 8. Es kommt noch mal so richtig, so Shit hits the Fan. Es wird noch mal richtig krass. Sie müssen das, schaffen sie es, diese Challenge irgendwie in den Griff zu kriegen. Und hier ist es halt anders gebaut. Also dieser, sagen wir jetzt, äußere Konflikt, es kommt von außen halt rein, durch einen Fehler von Sydney, ja, aber der führt dann zur Trennung eigentlich nochmal, zu diesem All Seems Lost-Moment. Alles, man trennt, kommen sie nochmal zusammen oder nicht? Und Folge 8 ist so gesehen eigentlich nur, und das meine ich nicht negativ, wo wir jetzt im Drama sind, auf einer emotionalen Ebene die Figuren in ihre Konflikte untereinander und wie die wieder zusammenkommen. So. Also ihre inneren Konflikte sowohl, also für Carmi ist das ja ein Wahnsinn, ist ja das der Durchbruch, dass er endlich ausdrücken kann, was er fühlt, weil er ja in einer früheren Folge seiner Schwester sagt, ich kann überhaupt nicht benennen, wie ich mich fühle, deswegen fühlt es sich irre an, überhaupt jemand anderen zu fragen, wie es der anderen Person geht. Und das ist ja seine innere Reise. Eine Figur macht eine äußere Reise, in dem Fall Carmi versucht, das Hotel zu retten. Und immer eine innere Reise, eine Figur muss was lernen für sich. Also, und am besten durch die Schritte, die mit der die Person in der äußeren Reise geht. So. Und er kommt ja da im Grunde zu seinem Erlösungsmoment. Er kann endlich aussprechen, wie es ihm geht mit Michael. Michaels Tod. Weißt du, und das ist so ruhig. Also eine Folge 8, das Finale, erstmal, also das sind die ersten von Minute 4 bis, ne, plus 7, 11 dann, erstmal mit einem 7-minütigen Monolog über den inneren Zustand der Figur zu starten, das ist awesome. Also ich war so richtig begeistert, aber es ist eben entgegen dessen, was wir gelernt haben, oder? Kannst du mir da folgen?
Da kann ich dir sehr gut folgen, weil du das sehr gut erklärt hast. Die Folge 8 ist aber auch das Ernten einer Plotline, die sehr früh gesät wird, nämlich es ist der Brief, wir nehmen an, ein Abschiedsbrief von Michael an Carmi. Den hat Cousin ja schon, ich weiß nicht in welcher Folge, aber wesentlich früher gefunden. Der ist quasi in der, ich glaube so im Lockerroom, ist der quasi hinter so einen Spind gerutscht. Und den entdeckt man halt nur, wenn man auf dem Boden liegt, weil man da was reparieren muss, so wie Carmi, nicht Carmi, wie Cousin. Und Cousin entscheidet sich ja, diesen Brief nicht an Carmi weiterzugeben. Er lässt ihn da liegen, wo er ist. Und in der letzten Folge, weil er offensichtlich das Gefühl hat, das ist jetzt der Moment, wo Carmi diesen Brief bekommen muss, holt er ihn hinter diesem Lockerbein, hinter diesem Spindbein hervor und gibt ihn Carmi. Und das ist ja, also da wird in der letzten Folge das geerntet, was man vorher gesät hat. Und oh, ich kriege schon wieder Rührungsgänsehaut, weil dieser Brief, wir haben ja gesagt, wir sind nicht spoilerfrei, dieser Brief ist ja im Grunde die Lösung für alle monetären Probleme, weil es ist auf eine Karteikarte geschrieben, es ist das Familienrezept, das Spaghetti-Familienrezept. Und da werden sehr konkret Mashed Tomatoes, also Tomaten, wie nennt man das? Tomatenpüree? Nee, wie heißt das?
Pürierte
Tomaten. Da wird auf eine, wenn ich mich richtig erinnere, auf eine sehr konkrete Marke von püriert, die kleinen Dosen, wo vorher auch schon die Frage war, wieso hat Michael immer die kleinen gekauft und nicht die großen? Die wären doch viel günstiger.
Nur, wenn ich da kurz einwerfen darf, das ist das Planting. Vorne schon das Familienrezept geplantet, seine Abneigung dagegen und die Frage, warum die kleinen Dosen. Das wird vorne geplantet und hinten geerntet.
Genau. Und Carmi kocht dann dieses Familienrezept so, genau so, wie Michael das in seinem Abschiedsbrief aufgeschrieben hat. Und dann gibt es die sensationelle Entdeckung, weil in diesem Kühlhaus stehen, weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr viele kleine pürierte Tomatendosen. Und in jeder dieser Dosen ist gut eingeschweißt ein Bündel Dollarscheine.
Ja.
Wir wissen nicht, woher und warum und überhaupt und wieso, aber es ist die Lösung aller finanziellen Probleme und auch im Grunde dieses versöhnliche Ende und dieser positive Ausblick aus der ersten Staffel. Obwohl, ich will natürlich jetzt schon wissen, was ist das für Kohle? Also wenn man die einschweißen und in pürierten Tomatendosen verstecken muss, wirkt nicht wie, ich sag's mal, ehrlich erworbenes Geld, oder?
Auf keinen Fall. So, ich habe da jetzt mehrere Sachen zu. Gib mir gleich nochmal das Stichwort, wo kommt das Geld her? Weil sonst verliere ich meine anderen Punkte. Du hast natürlich völlig recht, das ist schon typisch Folge 8. Hinten wird geerntet, die Stränge werden zusammengeführt. Das ist halt Carmi und Michael, Michael und Richie, also Cousin. Die nennen sich aber, glaube ich, immer gegenseitig Cousin, ne? Cousin ist so Kosewort untereinander. Genau, also Carmi und Michael, Carmi und Richie und ganz am Ende eigentlich so die Haupt-, auch Liebesstory ohne Liebe. Man kann Love-Story auch ohne romantische Liebe so benennen, zwischen Sydney und Carmi, was auch eine ganz, ganz tolle Beziehung ist. Also ich bin so ein Fan dieser Beziehung, die man so einfach noch nicht gesehen hat, die zwei haben. So, da hast du völlig bei dir. Gerade als du das so schön beschrieben hast, mit dem Brief von Michael, genau, der vorne gesetzt wurde und hinten eingeholt, ist mir gerade so aufgegangen, der hat ja zwei Seiten, ne? Also auf der einen Seite steht das Rezept und auf der anderen steht,
stimmt,
I love you but let it rip. Und nach dem, was ich gerade erzählt habe mit der äußeren Reise und der inneren Reise, also das äußere Problem ist, ich muss dieses Restaurant retten, und die innere Reise ist, ich hatte mich entfernt von meinem Bruder. Ich wusste nicht, dass er abhängig ist von Schmerztabletten. Und ich wollte doch eigentlich nur, dass er mir endlich mal sagt, good job, und mir mal wieder sagt, dass er mich lieb hat. So, das heißt, es gibt zwei Seiten auf einer Karte, und die innere und die äußere Reise für Carmi löst sich auf einer Karte auf. Es ist, während du das so beschrieben hast, gerade aufgegangen. Es ist ja so beautiful. Also ich habe sowieso geheult, weil, ach Gott, ja, verstorbene Menschen. Das ist, kriegt mich every
time.
Ja,
ist traurig.
Ist, ja. Aber es ist halt so brillant, weil es auf wirklich auf einer Karte löst du beides.
Ja.
Also auch dramaturgisch und als Drehbuchautorin. Respekt. Beautiful.
Good job.
Good job, good job. Ich habe jetzt tatsächlich von selbst an deine pürierten Tomaten gedacht und das Geld. Aber ich habe direkt noch eine Anschlussfrage dran. Ich kann dir schon beantworten, wo das Geld herkommt. Das ist das Geld, das er sich von dem Onkel geliehen hat. Wie heißt es? Cicero. Von Cicero geliehen hat. Weil Folge 2 sitzen die im Restaurant vorne und er sagt so, wie viel Geld ist es? Und er sagt so 300.000. Und Carmi so, what? That's a lot of money. Und er so, yeah, I don't know where he put it. Not in this place. I mean, look around. Das heißt, es sind genau die 300, also es sind die 300.000. Irgendwann gibt es einen Shot auf diese Buchrechnung. KPL heißt, steht da. Und Carmi kann nicht zuordnen, was, wofür diese Beträge stehen und wo er die dann eben hinüberwiesen hat, wem er das Geld gegeben hat. Und ganz am Ende, in der letzten Montage von Folge 8, liegt eine der Dosen noch auf dem Boden und der, also liegt auf dem Boden und der Boden zeigt zur Kamera und da steht KPL drauf, nochmal als letztes. Aber ich gucke die Staffel das dritte Mal.
Ein Sherlock.
Ja, weil Sherlock hatte jetzt auch Zeit, das beim dritten Mal sich zusammen zu puzzeln, so. Ich wusste ja schon, dass das passiert und hatte jetzt mehr Zeit und Raum für die Details. Ich war ja emotional, also, ne, so. Deswegen, aber danke. Ist Sherlock. So, und das ist das Geld. Ja, aber meine Frage dazu ist, Sie haben ja 300.000 Euro Schulden bei Cicero. Das heißt doch, dass Sie das Geld jetzt nicht nutzen können für, weil Sydney und Carmi die letzte Austausch ist. Sie träumen sich, wie, was Sie mit dem Geld hier alles neu renovieren. Und ich denke so, nichts renovieren. Das geht direkt so. Minus 2.000 Euro, weil du hast 2.000 Euro mit diesem Kindergeburtstag abgearbeitet. Doch an Cicero. Vielleicht nochmal 5.000 weniger für diese Bachelor-Bash-Party da, aber eigentlich geht das Geld doch geht es nicht 1:1 an Cicero, oder habe ich was nicht mitbekommen? Und ist da quasi das Hoffnungsvolle, wir sind jetzt schuldenfrei und deswegen ab sofort alles, was wir einnehmen, können wir dann nutzen, um, weißt du, was ich meine? Aber sie schließen ja sofort auch das Restaurant.
Das sind alles sehr, sehr kluge Fragen, auf die ich Stand jetzt keine Antwort habe. Ich habe sogar noch eine Zusatzfrage, und zwar, warum hat sich Michael von Cicero 300.000 Dollar geliehen, nur um sie einzuschweißen und in pürierte Tomatendosen zu verstecken? Also was ist das für ein Move? Warum macht man das?
Er war suizidal, ist bis jetzt so meine These, die ich da aus der ersten Staffel nehme. Und er wusste, dass er sich das Leben nehmen wird. Und bevor er das getan hat, hat er auf die einzige Art und Weise, die ihm eingefallen ist, so viel Geld zusammengeklaubt, wie ging, über diese Nummer mit Cicero und hat das Geld an einem sicheren Ort gehortet und dann ja nur Carmi Bescheid gesagt, wo das Geld ist, damit sein Bruder damit was Besseres machen kann. Das ist meine Theorie hierzu.
Meine These, Hypothese oder auch einfach meine Hoffnung ist, dass wir Antworten auf diese und weitere Fragen in der zweiten Staffel finden werden.
Ja, das hoffe ich doch auch. Wir haben sie ja auch extra nicht geguckt.
Aber jetzt gucken wir sie,
aber jetzt
oder?
Können wir sie gucken. Ja, super. Hoffe ich auch.
Super. Wir haben einen Deal. Wir machen mit der zweiten Staffel von The Bear weiter.
Damit wird es weitergehen, ihr Lieben.
Bevor wir jetzt aber auf die Zielgerade einbiegen, Lisa, ich habe noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde. Hast du das mitbekommen,
oh, wow,
den Hype um das weiße T-Shirt?
Carmis?
Ja.
Dass er die ganze Zeit anhat?
Genau.
Nee, ich habe nur den Hype um die Werbung, die Calvin Klein Unterwäsche-Werbung, die er danach...
Ach so, ja, das ist ein anderer Hype.
Hat, ja, okay.
Ich habe nur mitbekommen, also Carmi, genau wie du sagst, trägt ja eigentlich in der ganzen Serie ein weißes T-Shirt.
Ja, das so halb weiß bleibt.
Mhm. Ja, und ich zitiere hier aus einem Artikel aus dem Süddeutsche Zeitung Magazin vom 16. November 2022. Und zwar ist dieses weiße T-Shirt, das war mir ehrlich gesagt nicht so klar, weiße T-Shirts gehören aber auch gar nicht zu meinem Signature-Look. Wer mich kennt, weiß das. Es ist wohl sehr schwierig für Männer, das perfekte weiße T-Shirt zu finden. Das war mir nicht klar.
Mir
und
schon, ja.
Das weiße T-Shirt, was Carmi in der ersten Staffel von The Bear trägt, ist wohl das perfekte weiße Männer-T-Shirt. Weshalb die Internetgemeinschaft sich auf die Suche nach diesem T-Shirt gemacht hat. Und ich möchte aus besagtem Süddeutsche Zeitung Magazin kurz zitieren. Also zum Beispiel, was ich nicht wusste, was offensichtlich Kriterien sind für weiße Männer-T-Shirts, sind die perfekte Bündchenweite an muskulösen Oberarmen, der gerollte Rundhalsausschnitt und die offensichtlich gute Stoffqualität. Das sind so wohl Parameter, die ein perfektes weißes Männer-T-Shirt abdecken
müssen. Okay, ich dachte, es geht vor allem auch um die Grundsatzentscheidung V-Ausschnitt oder Rundausschnitt. Aber das ist jetzt hier so noch von der Seite eingeworfen. Was sagt denn die SZ? Die hat das ja recherchiert im Gegensatz jetzt zu mir.
Genau, die hat, ein Zitat möchte ich noch anbringen. Also das Zitat steht in dem Artikel aus der SZ und wird aber Giorgio Armani in den Mund gelegt. Ich habe das nicht verifiziert, ich übernehme das jetzt aus der Quelle. Zitat Armani, ein weißes T-Shirt formt den Busen einer Frau oder die Brust eines Mannes auf begehrenswerte Art, ohne vulgär zu werden. Mir war nicht klar, was für ein Druck auf so einem weißen T-Shirt liegen kann.
Also, das weiße T-Shirt hat quasi die ganze Serie getragen. Ist das jetzt die Quintessenz?
Ja, und ohne jetzt Werbung zu machen, das weiße T-Shirt ist von einer Firma aus Berlin.
Oh, really?
Und seitdem das bekannt geworden ist, ist dieses T-Shirt, das übrigens 215er heißt, das ist der Markenname, ist permanent ausverkauft. Die kommen überhaupt nicht hinterher mit der Produktion. Und warum? Weil die original auf 100 Jahre alten Maschinen diese T-Shirts machen. Also dieser Vintage-Look ist auch einfach dem geschuldet, dass es Vintage-Maschinen sind, die einfach ernsthaft Originalqualität von vor 100 Jahren produzieren.
Wow.
Und deswegen ist dieses, ich weiß nicht, wie teuer dieses T-Shirt ist, keine Ahnung, aber deswegen ist das so begehrt, weil das wohl eine Top-Qualität hat und das sind halt, Zitat, sogenannte Rundwirkmaschinen. Die T-Shirts werden auf sogenannten Rundwirkmaschinen hergestellt. Der Stoff werde gleich als Schlauch gefertigt und fließe unten aus der Maschine. Das ist jetzt alles sehr technisch, aber für Menschen, die sich mit T-Shirt-Herstellung auskennen, ist das wohl, ist das jetzt wohl hoffentlich die Offenbarung. Und das ist, also es ist eine Berliner Firma, die auf sehr alten Maschinen diese sensationellen T-Shirts herstellt, die Kami in The Bear trägt. Diese kleine Anekdote wollte ich noch loswerden.
Love it. Finde ich super. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, da muss ich natürlich auch direkt an Knives Out denken und Chris Evans Norweger Strickpullover mit den eingerissenen Stellen. Der hat ja auch das It broke the Internet. So, das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Finde ich jetzt faszinierend, weil ich hätte jetzt gedacht, nicht, dass weiße T-Shirts shoppen eine große Aufmerksamkeit hatten in meinem Leben bisher. Aber nur weil das so super sitzt an ihm, der einfach, also er hat einfach eine spezifische Statur, jeder Mensch hat eine spezifische Statur, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man das in der Quintessenz einfach übertragen kann, dass das dann genauso gut sitzt an allen anderen Menschen, aber wohl dann schon aufgrund der Qualität und aufgrund der Herstellung und so. Das ist ja spannend. Mhm. Das ist sehr spannend. Wow, so ein weißes T-Shirt. Ja, ich habe das wahrgenommen als Top-Kostüm. Also,
ja.
Applaus fürs Kostüm. Unterstreicht den Charakter, bleibt im Gedächtnis. Ist super.
So,
ja, vielen Dank dafür. Finde ich super.
Ja, sehr gerne. Sind wir jetzt auf die Zielgerade eingebogen.
Sind wir auch wieder auf einer leichteren Note geendet? Ich finde, das ist gut. Ich mag das, wenn wir das beibehalten wollen für unseren Podcast. Ansonsten hätte ich einfach noch mal nach einem Zitat gesucht oder so, aber so ist auch schön.
Zitate sind auch immer willkommen. Hast du noch eins? Möchtest du noch eins raushauen?
Ja, ich mochte auch sehr, weil Marcus, der ja auch so ein wahnsinnig liebenswerte Figur ist, sich so völlig in diesem Donut, im perfekten Donut verbeißt, sozusagen, und kriegt dann vom Kollegen diesen Spruch so, yeah, you want perfection? Start with a shower. Das ist vielleicht mal so ein Badezimmerspruch, den man sich so. You want perfection? Start with a shower. So, in dem Sinne, falls es gerade bei euch morgen ist und ihr uns beim Aufstehen hört, if you want perfection, start with a shower.
Kann man aber auch mittags.
Oder mittags.
Abends. Oder nachts machen.
Absolut, da fällt mir noch eine Anekdote, die werfe ich jetzt auch noch schnell ein.
Ja.
Der große Aaron Sorkin.
Ja.
Muss man ihn erklären, vielleicht?
Ganz kurz, also mit einem Satz, einer der großartigsten, besten, brillantesten Drehbuchautoren der Welt.
Unter anderem The Social Network, The Newsroom. Und das sind jetzt gerade nur zwei, die mir einfallen. Also einer der größten überhaupt. Geht mehrfach am Tag duschen, weil wenn er im Schreibprozess ist und es funktioniert nicht und die Szene ist shit und er kriegt es irgendwie nicht, dann geht er duschen und restartet. Also der resettet sich. Der geht dann einmal duschen, zieht sich was anderes an, setzt sich wieder hin und schreibt nochmal. Und okay, wow. Duscht halt auch gern 4-5 Mal am Tag, wenn, also bis halt die Szene da steht, die er, wie er sie will.
Mir drängen sich jetzt sofort Fragen auch. Zur Hautbeschaffenheit-Lage
von Aaron Sorkin auf. Ja, genau, same. Hab ich auch. Das ist so geil, hab's gelesen und war so, okay, ich hab Fragen. Wie hoch ist sein Bodylotion-Verbrauch? Was sagt die Hautärztin dazu? Ich weiß nicht, ob. Also, ich habe das jetzt nicht für mich adaptiert, aus dem Grund, weil.
Also, Körperhygiene sind wir uns einig, da gibt es keine zwei Meinungen zu, ist wichtig.
Ja, aber eine
Dusche. Aber, also, ne, wie ist der schöne Satz? Die Dosis macht das Gift. Also, 4-mal am Tag duschen kann auch nicht gesund sein. Egal. Eine sehr spannende Anekdote, sehr schöne Einblicke. Vielen Dank dafür. Es war ein Fest, Lisa. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Danke dir, Anne, für dieses tolle Gespräch. Es war eine große Freude. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Schreibt uns mit Anregungen, Feedback, Kritik, Lob nehmen wir auch auf den von uns schon bekannt gegebenen Kanälen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Beim nächsten Mal, das können wir diesmal schon sagen, The Bear Season 2.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.